Es ist immer schön, mit euch zusammen zu sein und Gemeinschaft zu haben, zu hören und Kontakt zu haben, wie es euch in der Woche gegangen ist, was der Herr in euren Herzen auch tut. Wenn wir zusammenkommen, dann passiert etwas da, das geistlich ist. Und das soll uns nicht eigentlich überraschen, weil die Gemeinde an und für sich etwas Geistliches ist. Viele Menschen heute, wenn sie an Gemeinde denken, sie nehmen eigentlich das Wort Gemeinde gar nicht. Was man meistens hört, ist an einer Kirche. Und wenn man an Kirche denkt, denkt man am Stephansdom wahrscheinlich, oder? Oder am Pfarrgemeinde, Pfarrkirche. Wir haben auch in unserer Grätzl, in unserer Umgebung Aspern eine Pfarrgemeinde, Asperner Gemeinde. Und die geht sehr, sehr lange zurück, dieses Haus. Du hast sogar jetzt keine Fotografen, weil das gibt es nicht, keine Fotografie in der Zeit von Napoleon. Aber es gibt Zeichnungen von unserer Dorfkirche, die im Brand steht eigentlich, weil die Franzosen, nehme ich an, unsere Kirche da in Brand gesteckt haben. So, ist das, was Gemeinde ist, ein Gebäude, ein Haus? Wir treffen uns auch hier in Räumlichkeiten. Dieses Haus hier, das wurde 1905 ungefähr, glaube ich, gebaut. Das Haus war am Anfang ein Telegrafenamt in der K&K-Zeit. Also das war auch irgend so eine Werkstatt. Ich glaube, ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Also Autos sind nicht so extrem alt, aber irgendwelche Wagen, Autos, früh Lastwagen, keine Ahnung, wurden auch in diese Räume repariert. Und jetzt sitzen wir da und wir haben hier Gottesdienst, beten Gott an. Ist die Gemeinde ein Haus? Naja, nicht unbedingt. Du gehst aber in eine Kathedrale hinein, oder? Und in diese Kathedrale siehst du große Gemälde oft und dann auch die Decken sind so hoch und gewölbt. Manchmal gibt es dann auch große Statuen drin und du kriegst so ein Aura, wow. Wow, das ist schön. Aber kriegst du das auch nicht, wenn du in ein Palais hineingehst? Wenn du in vielleicht ist es nicht so riesig, aber dann schaust du irgendein YouTube-Video an von irgendwelche massive, teure Häuser, wo die Superreichen wohnen und du kriegst auch dieses Eindruck, auch wow, da wohnen sie. Ist Gemeinde ein Ort? Ist Gemeinde eigentlich ein Haus? Könnten wir eine Gemeinde sein und unter einer Brücke uns versammeln? Die Antwort darauf ist ja. Es ist nicht ein Haus, es ist etwas ganz anderes. Es ist sowohl eine Organisation als auch ein Organismus, ein Lebewesen, etwas Geistliches, etwas, das Gott in dieser Welt tut. Und es ist, ich möchte sagen heute, das wichtigste Organisation und Organismus der gesamten Welt. Bist du ein Fußballspieler? Vielleicht hast du in deiner Jugend Traum gehabt, ich würde sehr gerne beim Fußballverein Barcelona mitspielen. Oder vielleicht sagst du, was, Barcelona? Na, niemals. Bayern München, da muss ich dabei sein. Oder vielleicht sagst du, nein, nicht diese so andere Nationen, Rapid. Ich will bei Rapid mitspielen. Und dann natürlich, wenn ich Rapid erwähne, dann muss ich auch Austria erwähnen. Das muss man auch sagen. Nein, es ist Austria. Das ist das beste Verein. Bei diesem Fußballclub, Organisation, möchte ich dabei sein. Und jetzt stell dir vor, du hast irgendwie diese Idee, dass Rapid oder Austria oder Barcelona oder Bayern München, irgendein Fußballverein, dieses Verein ist das Beste, was es gibt. Und du willst einfach dabei sein und bei der Mannschaft mitspielen. Und dann kriegst du übst ganz fleißig, dann kriegst du tatsächlich diesen Anruf. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, wer ruft wen an, wann und so weiter, aber irgendwie kriegst du diesen Platz am Mannschaft. Du bist dabei. Und in deinem Herzen denkst, das ist das Beste, was jemals passieren kann. Vielleicht sind sie sogar die wichtigste Mannschaft gerade in diesem Zeitpunkt, haben Champions League gewonnen, haben alles schon gewonnen und du bist dabei. Aber dann erscheinst du nicht für Training. Sagst, naja, ich bin eh schon bei der Mannschaft dabei. Training, das, ich will gar nicht dabei sein. Ich brauche das nicht. Ich bin bei Mannschaft dabei schon. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Spiele. Und du sagst, naja, ich würde das lieber zu Hause bei Livestream beiwohnen. Ich schaue zu. Ich mache nicht mit. Ich habe eh nichts zu tun. Ich bin nicht in der ersten Reihe. Ich bin so eben die zweite Mannschaft. Ich schaue nur zu. Oder dann sagst du, okay, eigentlich sollte ich auch ab und zu selbst meine Ernährung und wie ich mich fit halte und so, ich sollte auch darüber ein bisschen nachdenken und mich da Gedanken machen, damit ich fit bin. Du sagst, na, das ist egal. Ich tue, was eigentlich mir gefällt. Wie lange würdest du bei so einem Verein dabei sein? Glaubst du, dass der Vereinspräsident, der Trainer, der Mannschaftscoach, wie man es immer nennt, würde sagen, du, Junge, was machst du da? Pass schon, bleib zu Hause. Sogar alle bei der Mannschaft, bleibt einfach zu Hause. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr dabei seid, weil wir sind, was weiß ich, diese Mannschaft. Wir sind die Besten. Nein, das würde überhaupt nicht funktionieren, oder? Gar nicht. Und du würdest aus der Mannschaft sofort rausfliegen. Wir müssen hier überlegen, warum ist es, dass die Gemeinde so extrem wichtig ist, aber immer wieder, wir, die Kinder des Herrn, die Gemeinde irgendwie ganz unten einstufen in unsere Prioritätenlisten. Und jetzt, ihr sitzt da, ihr seid treu, ihr seid immer wieder da, aber ich rede jetzt nicht euch direkt an. Versteht ihr, was ich meine? Ich rede allgemein. Warum ist es, dass in unserem Denken als Menschen so oft irgendwie die Gemeinde ganz unten auf unserer Prioritätenliste steht? Manchmal ist sogar unsere Arbeit wichtiger, vielleicht sogar unsere Unterhaltung und Freizeitbeschäftigung wichtiger. Und dann, ja, ich sollte auch zur Gemeinde gehen, ich sollte auch die Versammlung also dabei sein. Warum ist das? Und ich möchte Folgendes heute vorschlagen, wir müssen echt aufpassen. Da wir durch Glauben und nicht durch Werke errettet sind, neigen wir dazu, die Gemeinde zu unterschätzen. Wisst ihr, wo eine Irrlehre verkündigt wird, und zwar, dass durch die Werken oder durch Gemeindezugehörigkeit, durch Anwesenheit bei irgendwelchen Gottesdienste, kriegst du von Gott irgendwelche besondere Gnade oder irgendwelche Vorteile? Wo das gelehrt wird, wo Menschen glauben, das muss ich machen, was tun sie oft, wenn sie überzeugt sind? Sie gehen hin, sie sind dabei. Warum ist es, wenn wir eigentlich vom Herrn wissen, alles wird mir durch Gnade gegeben, warum ist es, dass wir dann sagen, ja, dann sonntags, was mache ich? Was gefällt mir einfach? Was ist für mich am einfachsten? Was ist am gemütlichsten? Und dann folgen wir unseren eigenen Wünschen und Lüsten statt den Herrn. Warum ist das? Ich glaube teilweise, weil wir gerade mit diesem Realität zu kämpfen haben. Wir wollen, sagen wir, nicht gesetzlich sein. Mein Ziel heute ist, dass wir die Gemeinde so betrachten, wie es wirklich ist. Man ist nicht gesetzlich, wenn man die Gemeinde liebt und aus Liebe für die Gemeinde immer dem Herrn als Teil der Gemeinde dienen möchte. Teil seines Leibes dienen möchte, weil man die Gemeinde, das Leib Jesu auf Erden liebt und erkennt, das ist das Wichtigste, was überhaupt in dieser Welt passiert. Ob es eine kleine Versammlung ist, ob es eine riesige ist. André hat gesprochen von 1000 Menschen in Rumänien. Das sind Verhältnisse, die wir in Österreich überhaupt nicht kennen. Und wir denken, wow, preis dem Herrn. Du sagst, das ist aber alles, wenn sie Jesus tatsächlich kennen, das ist das Leib Jesu. Das ist Gemeinde. Das ist das Wichtigste, was in dieser Welt passiert. Menschen kommen zusammen, beten Jesus an und dienen den Herrn Jesus gemeinsam. Die Gemeinde Jesu ist die wichtigste Gemeinschaft der Welt. Punkt. Es ist einfach so. Egal wie groß das ist, weil es ist dort, wo du eben gemeinsam das Wirken des Geistes in Menschen wahrnehmen darfst. In einzelnen Beziehungen mit Menschen siehst du das natürlich auch, aber wenn es eine biblische Gemeinde ist, wo Christus im Mittelpunkt steht, du kommst zusammen und dann merkst du, wie die Geschwister einander lieb haben. Wir haben in 1. Korinther 13 in letzter Zeit in unserem Mittwochabends eben das Thema Liebe gehabt. Und wenn wir dieses wunderbare hohe Lied der Liebe durchgehen, da merken wir, boah, das schafft man in eigener Kraft nicht. Die Antwort ist, stimmt. Aber in welcher Kraft schafft man das? In die Kraft des Herrn, in der Kraft Jesu. Und er gibt uns diese Kraft auch durch einander. Hebräer 12 sagt es, wenn wir uns versammeln, eine unserer Aufgaben ist, einander anzuspornen zu Liebe und gute Werke. Warum brauchen wir diese Versammlung? Warum ist die Gemeinde so wichtig? Damit wir das erfüllen können, wozu der Herr uns eben auch in dieser Welt eingesetzt hat. Ein Zeugnis zu sein für ihn. Ein Werkzeug in seiner Hand zu sein. So lasst uns als erstes die Gemeinde betrachten und seine Entstehung grundsätzlich. Die Gemeinde ist eine Erfüllung von Prophetie. Die Gemeinde ist etwas, das nicht einfach spontan entschieden ist, sondern der Herr selbst hat uns gesagt, dass es so sein wird. Wir haben Apostelgeschichte 2 aufgeschlagen. Wir wollen hier auch erkennen, dass er sagt, und wir werden das dann später lesen, dieses ist eigentlich passiert, um die Prophezeiung in Joel dass es in Erfüllung geht. Das ist dann eben, was der Herr sagt, oder was Petrus sagt, in Vers 14. Meine Stimme fragt, ihr Männer von Judäa, und alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und hört auf meine Worte. Denn dies sind nicht Berauschte, wie ihr meint, es ja erst die dritte Stunde des Tages ist, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht der Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Petrus zitiert eben Joel, der Prophet Joel, Kapitel 3, und es hat nur 5 Verse, gesamten Kapitel von Joel 3. Sagt, das ist, was hier eigentlich in Erfüllung geht. Das heißt, Prophetie ging in Erfüllung zu Pfingsten, als die Gemeinde gegründet wurde. Dann stellst du dir die Frage natürlich, ja, aber da spricht Petrus von eben, dass der Mond wird in Blut sich verwandeln, dass es finster, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln. Wie ist das passiert zu Pfingsten? Und die Antwort darauf ist ganz einfach eigentlich. Und zwar, wir haben hier eine ganz normale Erwähnung der Prophetie. Prophetie ist etwas, das nicht unser Erklärungsschema immer genau entspricht. Und zwar, wer hier geht gerne wandern? Und zum Beispiel in den Alpen, oder? Das gibt ganz, ganz hohe Gipfel. Wer hier war mal ganz oben beim Wandern und schaute hinaus? Und da siehst du verschiedene Gipfel, oder? Ist das nicht herrlich? Das ist wirklich schön. Aber wenn du das anschaust und du stehst auf einem Gipfel oder vielleicht auf einem Alm irgendwo und du siehst diese verschiedenen Gipfel. Das erste ist am nächsten zu dir. Dann siehst du den nächsten Gipfel direkt dahinter, oder? Und irgendwie in deinem Verstand verstehst du, da sind wirklich Kilometer Entfernungen zwischen diesen Gipfeln. Aber es schaut so aus, als ob sie ganz nebeneinander sind. Dazwischen aber ist ein riesiger Tal oder vielleicht mehrere Täler oder vielleicht sogar kleinere Gipfel, die man gar nicht sieht. Nur wenn du das betrachtest von der Ferne, schauen die nebeneinander, als ob sie nebeneinander stehen würden. Wir haben genau das hier. Petrus zitiert Joel, und in den Alten Testament ist es immer wieder vorgekommen, dass prophetische Ereignisse in einem Atemzug sozusagen beschrieben werden, die aber in der Erfüllung große Zeitpausen oder Zeitunterschiede hat zwischen ihrer Erfüllung. Wir haben den Anfang von diesem prophetischen Erfüllung mit Pfingsten. Aber wann findet das statt mit der Sonne und Finsternis und so weiter? Am Ende der Gemeindezeitalter. Und Petrus hat jetzt nicht gemeint, alles in dieser Erfüllung, in dieser Prophezeiung, es geht jetzt in Erfüllung, sondern das ist ein Teil der Erfüllung dieser Prophezeiung. Wir befinden uns in einer Zeit, die damals begonnen ist, und zwar die Gemeindezeit. Die Zeit, wo der Herr was Wunderbares tut. Und Jesus selbst hat das versprochen. Es ist nicht nur im Alten Testament. Jesus selbst hat prophezeit darüber, hat vorhergesagt, dass es die Gemeinde geben wird. Johannes 14, wenn ihr das aufschlagen wollt, spricht er von dem Heiligen Geist. Und er sagt uns über den Heiligen Geist, dass er in den Jüngern sein wird, nicht außerhalb der Jünger. Vers 18 sagt der Herr Jesus in Johannes 14, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält, sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und er sagt hier eben, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und es steht dann auch früher über den Heiligen Geist, dass er in euch sein wird. Das war ein neuer Zustand, eine ganz neue Situation für die Jünger des Herrn. Dann auch sagt der Herr dann in Johannes Kapitel 7, davor in Johannes Evangelium. Wir lesen ab Vers 37. Dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer aber an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So eine wunderschöne bildliche Sprache. Und Vers 39 erklärt uns dann Folgendes. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da. Ich habe gesagt, was, der Heilige Geist ist dritte Person der Gottheit. Er war immer da. Natürlich. Immer ist er anwesend, er ist immer da, aber Jesus redet von was ganz anderes. Er redet von dieser Veränderung, dass zu Pfingsten vorgekommen ist. Und zwar, dass der Geist Gottes nicht einfach in der Welt wirkt, sondern dass der Geist Gottes inwohnend in den Gläubigen sein wird. Das fand dann zu Pfingsten statt, das schauen wir uns gleich an. Auch Johannes 20, Vers 22, nachdem er auferstanden ist, dann steht es da, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 4, das können wir auch nachschlagen, es ist die Kapitel direkt vor Kapitel 2 natürlich in Apostelgeschichte, und Vers 4, und da steht dann eben, eigentlich müssten wir nicht die gesamte Sache lesen, aber es steht da, Vers 6, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Die Jungen haben immer gewollt, dass dieses Reich Gottes, diese Herrschaft wieder so anfängt sozusagen, die Königherrschaft wiederhergestellt wird. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Diese Verbformen sind zukünftige. ihr werdet das sein, wenn der Geist auf euch kommt. Das heißt, es war nicht so in diesem Moment. Ist noch nicht passiert, dass der Geist Gottes auf sie gekommen ist. Alle diese Dinge fanden dann erst zu Pfingsten statt. Okay? Das ist unser nächster Punkt. Also als erstes, die Gemeinde ist nicht einfach spontan entstanden, sondern es erfüllt sowohl alttestamentliche Prophezeiungen und auch die Prophezeiungen unseres Herrn Jesus, dass es eine neue Zeitalter geben wird, ein neues Organismus geben wird, das anders ist als bis dahin. Die Aposteln, die Gläubigen haben es bevor Pfingsten nicht so erlebt, wie sie es dann zu Pfingsten erlebt haben. Und jetzt lesen wir dann Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Hast du mal das erhört, wo so ein richtig starker Wind bläst? Und das haben sie alle gehört. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem, Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun diese Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Und jetzt folgt Vers 9, eine lange Liste. Parther und Meder, Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens wie Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Also das ist eine Liste. Viele, viele verschiedene Sprachen und verschiedene eben Dialekte da vorhanden. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit, sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. So, machen wir uns kurz ein Bild darüber. Sag mal, es ist ein ganz normaler Tag und auf einmal hörst du ein lautes Geräusch. Du bist vielleicht im ersten Bezirk von Wien und du laufst hin und da stehen Leute und reden und du kommst aber aus, wie ich eigentlich, aus den Vereinigten Staaten und du hörst Englisch. Und dann kommt jemand anderes, der kommt aus Rumänien und er steht neben dir und er hört Rumänisch. Und dann kommt jemand anders und der kommt aus Südtirol und hört Südtirolerisch oder Italienisch oder Vorarlbergerisch oder irgendwas. Dann kommt jemand noch und der kommt aus Arabien und der hört Arabisch. Und alle diese Sprachen, dann kommt jemand und hört Südamerikanisch. Das ist auch komisch. Und so, wie kann das sein, dass alle diese Dialekte, wir hören das alles, aber das sind die gleichen Leute, die da reden. Was nennt man so etwas, wenn es menschlich betrachtet unmöglich ist, aber doch passiert? Das ist ein Wunder. Gott hat hier ein Zeichen gegeben. Gott hat hier etwas getan. Warum verwendet er gerade dieses Wunder? Weil du es merkst, auch damals wie auch heute, es dreht sich darum, das gesprochene, verkündigte Wort Gottes. Er will, dass Menschen verstehen. Er will, dass Menschen die Botschaft hören, damit die Menschen sich dafür entscheiden können, damit sie es im Glauben annehmen können. Und wie Paulus dann später erklärt in 1. Korintherbrief, wenn ich es nicht verstehen kann, was nützt es mir? So zu Pfingsten hat Gott sogar dieses Wunder gegeben, wo Leute reden und viele Menschen zuhören und hören die gleiche Person in ihrer eigenen Sprache sprechen. Es ist gewaltig. Es ist wirklich ein Wunder, wie sonst niemals passiert ist. So was war eigentlich Pfingsten an sich? Es war eine der drei wichtigsten Festen in Israel. Und es war ein Fest, die auch verpflichtend war für die Israelischen, für die Juden. Es war am 50. Tag nach Passah, wurde es gefeiert. Du kannst das in 3. Mose 23, wenn du möchtest, lesen. Es ging auch hier um die Erstlinge der Weizenernte, so eine Art Erntedanksache. Es war bekannt als Fest der Wochen oder Wochenfest und wurde tatsächlich festgelegt im Gesetz Mose. Alle Männer Israels waren dabei. So, du musst verstehen, Jerusalem zu diesem Zeitpunkt, bumm, voll mit Juden, mit gläubigen Menschen, jüdische Menschen von überall in der Welt. Bumm, voll, zusammengequetscht. Und dann passiert so etwas, gerade zu dieser Zeit. Warum glaubt ihr, hat der Herr gewartet bis zu diesem Pfingstenfest, um seinen Geist auszugießen? Ganz eindeutig, weil er wollte die breiteste mögliche Zuhörerschaft bekommen, die möglich war. Alle kommen zu diesem Zeitpunkt nach Jerusalem. Und zu diesem Zeitpunkt kam dann der Geist Gottes auf die Gläubigen. Und was ist dann passiert? Welche Zeichen? Wir haben schon gelesen. Brausen wie einen gewaltigen Wind, Zungen wie vom Feuer auf ihn setzten. Sie haben dann diese Sprachen gesprochen, ohne die jemals gelernt zu haben. Es werden 15 verschiedene Orte erwähnt, die das anders gehört haben. Und die Leute wussten, hier passiert etwas. Und am Ende, Vers 12, und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Was soll das wohl sein? Und was ist jetzt los? Alle wollen wissen, was ist hier los? Und was tut dann Petrus? Der steht auf und er sagt, geh nach Hause, ist hier nichts passiert. Nichts los, nichts passiert, Privatsache, zurück, geh weg. Ist das, was Petrus tut? Petrus sagt, es gibt nichts hier zu sehen, das ist alles unsere Erfahrung für uns. Macht er das? Nein. Der steht auf und sagt, Leute, der Geist ist gekommen, so wie prophezeit, so wie der Herr Jesus uns das gesagt hat. Was hier passiert, ist wunderbar. Petrus steht auf und verkündigt das Evangelium und alle hören ihm zu. Alle wollen wissen, was ist hier los? Und er erklärt, was hier los ist. Es ist die Erfüllung der Prophezeiung von Joel und es ist genauso wie auch Jesus die Erfüllung der Prophezeiungen von Jesaja ist und von vielen anderen. Gott greift in dieser Welt ein. Und am Ende seiner Predigt, die Leute sind dann natürlich sehr angesprochen und sagen, was sollen wir dann eigentlich tun? Vers 35, 36 sollen wir lesen. Also wir lesen jetzt nicht seine gesamte Predigt, das empfehle ich euch auf jeden Fall zu tun. Aber steht da, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen. Okay, was soll Israel jetzt wissen aus dieser Situation? Dass Gott ihn, wer ist jetzt ihn? Das ist Jesus, Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Gott hat Jesus von Nazareth sowohl zum Herrn als auch zum Christus. Nochmal, Christus ist nicht der Familienname von Jesus. Das ist sein Titel, der Gesalbter, der Messias, der Versprochene. Geht zurück zur Zeit im Garten Eden. Adam und Eva wurden versprochen, es gibt eine Lösung für eure Sünde. Die Bibel verbindet die gesamte Geschichte der Menschheit. Und Jesus ist der Wichtigste in der gesamten Geschichte. Er ist der Messias. Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Eben diesen Jesus, und schau, was er dann zum Schluss sagt, den ihr gekreuzigt habt, den ihr umgebracht habt. Er ist der Messias. Was hier passiert, führt direkt darauf zurück, dass ihr ihn gekreuzigt habt. Er ist dann auch auferstanden, das ist auch ein Teil seiner Predigt. Er lebt heute und ihr sollt eben Buße tun. Vers 37, und als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Was meint er da? Er hat jetzt kein Schwert gehabt, der Petrus, hat sie nicht gestochen. Und so, oh, ist dir das mal passiert, oder? Du hörst Worte aus der Bibel, vor allem wenn es um Jesus geht und um deine Sünden. Und du hörst diese Worte und du fühlst dich, als ob jemand dich wirklich ins Herz gestochen hat. Das sprach mich persönlich direkt an. Usch, ist das negativ oder positiv? Eigentlich ist das positiv, weil es führt uns dazu, die Frage zu stellen, überhaupt nachzudenken. Und das ist das größte Problem von vielen Menschen in dieser Welt. Sie denken gar nicht über geistliche Dinge nach, über Jesus nach. Petrus steht auf, diese Zeichen sind da und die Menschen hören jetzt mal zu. Er erklärt, Jesus ist der Messias. Und dann die Menschen, die das zugehört haben, es war, wie sie im Herz gestochen wurden. Es drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Diese Frage muss jeder Person selbst für sich alleine stellen. Was soll ich jetzt tun? Jesus ist der Herr. Wer führte diese Menschen dazu? Der Heilige Geist. Wir haben das nicht gelesen, aber was Jesus versprochen hat, prophezeit hat in Johannes 16 war, wenn der Geist kommt, wird er Menschen von Gerechtigkeit, Gericht, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführen. Wer hat sie ins Herz gestochen sozusagen? Wer hat diese Menschen aufmerksam gemacht? Warum sitzen sie nicht da und denken, ist egal, brauche ich nicht. Der Heilige Geist spricht sie an und sie sind innerlich berührt und bewegt. Was sollen wir tun? Wenn die Bibel, wenn das Wort Gottes in deinem Leben wirkt, verstehe, das ist Gott, der in deinem Herzen wirkt und mit dir spricht. Und dich zu dieser Frage bringt, was soll ich dann tun? Wie soll ich darauf reagieren? Das ist nicht Lionel Messi, der mit dir dich spricht. Bist du ein Fußballfan? Oh, der ist der Beste. Das ist nicht Cristiano Ronaldo. Das ist nicht irgendein großer, anderer, was weiß ich, Wirtschaftsheld oder ein mega reicher Person. Die sind alle, haben alle ein Ablaufdatum. Das sind alle nur Menschen. Weißt du, unsere Welt stellt andere Menschen auf so ein hohes Podest und betet die fast an wie Götzen. Oh, wenn ich nur so sein könnte wie der oder wie die. Aber dann, wenn Gott uns durch sein Wort anspricht, oh, ich habe kein Interesse. Aber das ist Gott. Das ist der Schöpfer, der dich anspricht durch sein Wort und in deinem Herzen wirkt und sagt, ich habe was Wunderbares für dich. Vergebung, Versöhnung, neues Leben. Du darfst und kannst Teil meiner Gemeinde werden. Mein Organismus, mein Lebewesen, mein Leib. Der Geist Gottes spricht die Menschen an und Petrus sagt, hey, ja, ihr müsst eigentlich die 10 Gebote einhalten, dann seid ihr errettet. Sagt er nicht. Du kannst nicht deine eigene Errettung irgendwie herbeibringen. Sobald du einmal etwas gedacht oder gesagt hast, das nicht zum Gesetz Gottes passt, bist du ein Verbrecher. Wer kann sagen, ich habe das nie gemacht? Wir sind alle eigentlich in Jesus, also verdammt ohne Jesus. Was sagt Petrus? Tut Buße! Und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist nichts anderes, als was Paulus dann in Römer sagt, dass mit dem Herz glaubt man und mit dem Mund bekennt man, um errettet zu sein. Es gibt keine geheime Christen. Es gibt niemanden, der sagt, ja, ich glaube eh im Kopf, aber ich sag's niemand. Weil wenn du von Jesus überzeugt bist, kannst du nicht schweigen. Dann wirst du von Jesus reden müssen. Warum? Weil das brennt in deinem Herzen. Das ist so wie, oh, jeder braucht Jesus, der hat mein Leben verändert. Petrus steht da und sagt, wenn ihr verstanden habt, was ihr mit Jesus getan habt, dass ihr den Messias gekreuzigt habt, dann tut Buße, glaubt an Jesus und identifiziert euch mit ihm durch die Taufe. Wisst ihr was, das ist nichts anderes heute. Das ist nichts anderes heute. 2000 Jahre später. Gott hat damals eine wunderbare Wirkung gebracht. Damals 3000 haben sich bekehrt. Später dann 5000. Große Wirkung des Geistes. Diese Zeichen, aus diesen Zeichen entstand diese Predigt und eine große Bereitschaft zuzuhören. Und dann waren Leute auch bereit, eben Jesus im Glauben anzunehmen. Meine Frage an uns heute, bevor wir unseren letzten Punkt betrachten, ist, okay, wir sitzen hier in einer Versammlung, aber diese Kernaussage, was überhaupt eine Gemeinde ist, wie die Gemeinde überhaupt entstanden ist, wie stehst du dazu? Ob du hier vor Ort bist oder in der Live-Übertragung? Hast du jemals diese Frage gestellt, was soll ich tun, da Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist? Wie soll ich darauf reagieren? Hast du dein Herz dem Herrn voll und ganz gegeben? Hast du dich dem Herrn Jesus Christus im Glauben untergeordnet? Hast du ihm die Ehre gegeben, die ihm eigentlich zusteht? Er ist der Schöpfer und Retter der Welt. Er ist der Messias, der Gesalbte. Es gibt keinen anderen. Es gibt auch keine andere Möglichkeit. Und dass man hier in diesem Raum sitzt, rettet auch niemand. Oder dass man in irgendeinem anderen Kathedrale sitzt oder irgendeinen Gottesdienst besucht, das rettet niemand. Das, was uns rettet, ist die persönliche Beziehung zu Jesus durch Glauben. Und das kann man unter einer Brücke leben. Das kann man überall genießen. So, die Gemeinde entstand durch diese Predigt. Und es steht da, dass eben so viele wurden hinzugefügt. Vers 27, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und da kommt dieses wunderbare Begriff Ekklesia, Gemeinde, zum ersten Mal in der Apostelgeschichte vor. Und dieses Wort bedeutet Herausgerufene oder Zusammengerufene. Es ist ein Wort, das bedeutet grundsätzlich in der altgriechischen Verwendung, ohne christliche Verwendung, so wie wenn Menschen sich versammeln, um irgendwelche politische Dinge zu besprechen. Sie kommen zusammen, um einen Zweck zu erreichen. Und dieses Wort hat dann der Heilige Geist verwendet und sagt, das ist, was eine Gemeinde eigentlich ist. Es ist, wo gläubige Menschen zusammenkommen, um Jesus zu ehren, um Jesus zu dienen, um Jesus anzubeten, um als Leib Jesu zu funktionieren. Und das ist dann eben, was neu ist. Weil dieses Zusammenkommen ist von allen möglichen Menschen aus verschiedenen Hintergründen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Altern, Erfahrungen, Hintergründe, alles Mögliche. Du siehst in einer Gemeinde Menschen, die, was ihre Interessen angeht oder ihre Arbeitshintergründe und so angeht, eine bunt gemischte Gruppe. Du sagst, was haben diese Menschen gemeinsam? Du hast sogar in einer einzigen Gemeinde Leute, die Rapidler sind und andere, die Austrianer sind. In der gleichen Gemeinde. Und wie kann das sein? Und sie lieben einander. Sie lieben einander und sie ertragen einander. Wie kann das sein? Naja, weil das, was uns zusammenbringt, ist nichts weniger Wichtigeres. Es ist das Wichtigste, was es gibt. Es ist Jesus Christus selbst. Er ist es, der uns zusammenbringt. Es ist seine Gemeinde. Wenn wir eben die Stelle in 1. Korinther betrachten, Kapitel 12 und Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Was bindet uns zusammen? Was bringt uns zusammen? Jesus. Nur Jesus. Kein Heiliger oder irgendein anderer Mensch, kein Pastor oder Diakon. Die sind alle gemeinsam Diener. Jesus ist der Haupt der Gemeinde. Wir sehen das wunderbar in Epheserbrief, wo er sagt, Jesus ist eben Haupt der Gemeinde. Alles soll ihm zur Ehre sein. Epheserbrief dreht sich darum, was Gott tut, zu seiner Herrlichkeit oder um seine Herrlichkeit darzustellen in der Gemeinde. Ganz, ganz wichtig. Diese Gemeinde entstand eben zu Pfingsten. Es gab die Gemeinde nicht vorher. So der Herr mir Kraft gibt und uns Gelingen schenkt, möchte ich am Mittwochabend dieser Woche detailliert aus der Bibel erklären, warum die Gemeinde nicht Israel ist. Warum die Gemeinde eine neue Sache ist. Manche würden sagen, die Gemeinde hat Israel ersetzt. Dass Israel hat jetzt keine Zukunft mehr und es wird die Gemeinde ist jetzt das Volk Gottes, wir sind geistlicher Israel und daher gibt es keine Zukunft mehr für Israel. Diese Idee ist aber falsch, ist nicht biblisch. Jesus hat nicht gesagt, dass was passieren wird, ist schon da. Er sagte, er wird kommen, er wird in euch sein. Es war nicht so im Alten Testament, es muss und ist eindeutig klar, dass die Gemeinde etwas völlig Neues gebildet hat. Das Problem bei dieser Lehre, wo Menschen glauben, dass Israel und Gemeinde gleich sind, ist, sie glauben, da es stimmt, dass durch die gesamte Geschichte der Menschen es einen Weg gab zur Errettung, und zwar Glauben. Niemand wird jemals durch Werken errettet, nur durch Glaube. Abraham hat geglaubt und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Adam glaubte, Noah glaubte. Immer wieder kommt Glaube vor und die sagen, siehst du, alle diese Menschen glauben und gehören und sind deswegen Gottes Volk. Und das stimmt alles. Aber das heißt nicht, dass Gott in der gleichen Art und Weise in allen diesen Zeiten wirkt. Wir heute haben überhaupt kein Lamm hier vorne, das wir aufopfern. Und das ist auch nicht, was Mahl des Herrn ist. Mahl des Herrn denkt zurück an einem Opfer, das schon voll fertig abgeschlossen ist bei Jesus Christus, damals am Kreuz. Wir brauchen diesen Opfer nicht mehr. Warum? Wir sind die Gemeinde. Wir sind nicht Israel. Auch wenn man jüdisch ist und zum Glauben kommt, ist man nicht ein messianischer Christ. Das ist nicht biblisch. Du bist ein Christ. Du bist jüdischer Herkunft. Aber du gehörst zur Gemeinde. Du gehörst nicht zu irgendeinem jüdischen Gemeinde. Versteht ihr den Unterschied? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass die Gemeinde eine neue Kreatur ist, das Gott geschaffen hat. Und Epheserbrief macht das eindeutig. Es sind Männer, Frauen, es gibt Heiden, es gibt Griechen, es gibt alle zusammen eins in Christus. Ein Leib in Jesus Christus, neu gemacht. Es ist nicht, dass in der Vergangenheit Israel war die Gemeinde und wir sind auch jetzt Israel. Nein. Gott wirkt in eine neue Art und Weise heute. Und das wird auch ein Ende geben. Dieses Ende wird dann die Entrückung sein. Und dann ist die Gemeinde beim Herrn. Und dann kommen den letzten Teil der 70 Wochen von Daniel vor. Und Gott schließt das ab mit Israel, was er Israel auch gesagt hat. Das werden wir am Mittwochabend genauer angehen. Aber heute, die Entstehung der Gemeinde führt ein neues Zeitalter ein. Alle gläubigen Menschen, ob jüdisch oder heidnisch, gehören zum Leib Jesu durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die Gemeinde ist nicht bloß eine Organisation, obwohl es Organisation hat. Lies 1. Timotheus, lies Titus. Da gibt es gewisse Verantwortungsbereiche. Epheser 4, Gott hat die Gemeinde Gaben gegeben, die eine Wirkung haben. Es gibt eine Struktur für die Gemeinde. Aber es ist nicht bloß eine Organisation, es ist ein Organismus. Wir alle bilden das Leib, wie wir gerade in 1. Korinther 12 und Vers 12 gelesen haben. Damals wenn man Gott anbeten wollte, musste man sich zu Judentum bekehren. Heute musst du dich nicht zu Judentum bekehren, um Christ zu sein. Das ist auch genau das gesamte Problem im Galaterbrief, oder? Weil in dem Galaterbrief spricht Paulus dieses Thema an und die Menschen wollten sagen, du musst das Gesetz einhalten, wenn du ein Christ bist. Und Paulus, durch den Geist Gottes, hat das widerlegt. Nein, du bist unter der Gnade und du wirst vom Geist Gottes geleitet, nicht vom Gesetz. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, weil der Geist Gottes uns leitet und lenkt als seiner Gemeinde. Pass auf, das heißt aber nicht, ja, dann darf ich lügen, betrügen und ermorden, weil das Gesetz hat keine Kraft mehr über mich. Blödsinn. Glaubt ihr wirklich, der Geist Gottes wird dich so leiten? Das ist der Punkt. Der Geist Gottes wird dich sogar leiten, dass du noch mehr rein bist. Du wirst nicht nur sagen, Jesus in seiner Bergpredigt hat das klar und deutlich gemacht. Du wirst nicht nur sagen, du, ich bin kein Ehebrecher. Das reicht schon. Du wirst sagen, nein, ich will auch keine Frau anschauen und sie begehren in meinem Herzen. Weil das ist herzlich Ehebruch in meinem Herzen. Ich will das auch nicht. Ich will alles zur Ehre des Herrn tun, ob ich esse oder trinke oder sonst noch irgendetwas tue. So, wir, durch das Wirken des Heiligen Geistes werden wir eben zu einem Leib. Schauen wir Titus Kapitel 3 an, ganz kurz. Titus 3. Und da steht, ab Vers 4, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Okay? Jesus ist erschienen, aufgrund seiner Barmherzigkeit rettet er alle diejenigen, die glauben an Jesus. Die Jesus annehmen im Glauben. Er rettet wie? Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Wenn du im Glauben Jesus angenommen hast, bist du nicht auf eine Mitgliederliste gekommen, sozusagen. Du bist dann in einem Leib hineingetauft worden, hineingeführt worden, organisch verbunden. Welcher Leib ist das? Es ist die Gemeinde Jesu, Leib Jesu. Was wir hier in Donaustadt in Wien erleben, ist eine örtliche Versammlung von einem Teil des Leibes Jesus. Aber das ist nicht das gesamte Leib Jesu hier. Preis dem Herrn. Es gibt in Rumänien einen Teil vom Leib. Es gibt in Kärnten, es gibt in Deutschland, es gibt überall in dieser Welt andere Versammlungen, örtliche Versammlungen von Menschen, die zum Leib Jesu gehören. Und es ist spannend. Du kannst überall in dieser Welt gehen und du findest überall Menschen, die nicht eine oberflächliche, theoretische Glauben von Jesus haben, sondern eine persönliche, innige Beziehung mit Christus führen, weil sie durch das Wort Gottes neugeboren sind, weil sie zum Leib Jesu gehören. Das ist etwas Wunderbares zu erleben. Die Gemeinde ist was Neues. Es ist etwas Organisches. Es ist eine geistliche Sache, das der Heilige Geist tut. Es ist nicht eine menschliche Sache. Wir sehen, dass in dieser Sache, dass der Herr dann eben auch in Apostelgeschichte diese Gemeinde durch die Aposteln gegründet hat. Die Gemeinde baut auf die Lehre der Aposteln und die Propheten. Welche Propheten aber? Nicht die alttestamentlichen Propheten. Die Propheten, die auch im Neuen Testament waren. Das sind Menschen, die wir keine Namen haben. Aber in der Begründungszeit der Gemeinde waren sie tätig. Epheser 4 sagt, er hat diese Gaben gegeben. Manche haben die Prophetie, manche waren dann eben auch Aposteln, dann auch Hirten und Lehrer. Das sind die Sachen, die Gemeinde, worauf die Gemeinde aufgebaut ist. Und wir erleben immer noch bis heute das Wirken und Weiterwirken des Heiligen Geistes durch den Leib, das Leib Jesu. So, Gott zeigt seine Herrlichkeit auch durch die Gemeinde. Überlegt es euch, liebe Geschwister, in Israel, wo ging man hin, um sozusagen den Ort, wo Gott ist, zu begegnen? Da ging man zum Tempel hin. Das war, wo die Priester geopfert haben, das war, wo dieser allerheiligsten Bereich war. Und da musste auch Laubhüttenfest, wo musste man hin? Man musste alle nach Jerusalem hingehen. Gibt es einen Ort heute, wo alle, die an Jesus glauben, hin müssen? Nein. Warum? Weil der Herr Jesus inwohnend in jedem Einzelnen ist. Wo ist der Tempel Gottes heute? Wo zwei und drei, da ist er in der Mitte, ja, aber es gibt eine andere Stelle, wo es sagt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 6. Du hast selbst diese Rolle, dass Gott in dir, und dann kommen sie zusammen, und wenn mehrere zusammenkommen, die Jesus kennen und den Geist Gottes inwohnend haben, dann soll Liebe entstehen, wenn wir nicht fleischlich sind, wie in 1. Korintherbrief. Da soll Miteinander entstehen. Da soll Selbstverleugnung entstehen. Das ist auch warum Männer übrigens, wo, ist es sehr interessant, Epheser 5, lies Epheser 5 und du wirst merken, wie wichtig die Rolle des Mannes ist in einer Ehe. Immer wieder spricht er davon, dass der Mann soll die Frau lieben wie Christus die Gemeinde. Wir nehmen nicht die Zeit dafür, aber keine Kleinigkeit. Du, lieber Mann, ich als Mann, was wir tun, zeigt unsere Familie, zeigt unsere Frau, wer Jesus ist. Und wenn wir das nicht tun, oder wenn wir egoistisch unseren eigenen Weg gehen, dann haben wir sogar die Gemeinde selbst dadurch in Verruf gebracht. Weil niemand, der wirklich neugeboren ist, ist an sich ein Einzelgänger. Wir sind organisch verbunden. Das ist 1. Korinther 12. Wenn ein Teil im Leib eben leidet, leidet das gesamte Leib. Leib, alle zusammen. So, dann nehmen wir aus dieser Realität, er zeigt seine Herrlichkeit, auch unsere große Verantwortung. Wir können nicht einfach sonntags in der Gemeinde kommen und sagen, ja, ich tue mein Teil und ich mache mein Ding. Und dann unter der Woche leben wir voll in der Welt. So wie die Welt lebt. Nein, das geht gar nicht. Das ist eigentlich ein Lästern vom Geist Gottes und vom Herrn. Nein, unter der Woche dürfen wir mit dem Herrn auch leben. Unter der Woche, wir Männer wollen unsere Familien im Geist und in der Wahrheit vorstehen. Dass unsere Frauen sehen, wie wir uns für unsere Familie und für unsere Kinder und füreinander verleugnen. Nicht, ich gehe meinen Weg und mir ist egal, was du willst. Oder, hey, interessiert mich nicht, ich tue meinen Teil. Wie geht Jesus mit uns um als Gemeinde? Ist immer für uns da. Ist immer derjenige, der uns tröstet und hilft. Männer, wir müssen und dürfen diese Verantwortung wahrnehmen. Und liebe Frauen, Epheser 4, die Rolle, die ihr zeigt, ist, wie die Gemeinde auf Jesus reagiert. Es ist schwer für eine Frau, wenn der Mann nicht so wie Jesus lebt. So, liebe Männer, wir müssen es eben ernst nehmen, oder? Unsere Rolle. Dass wir die Gemeinde richtig darstellen für unsere Frau. Und unsere Frau dann aus Liebe für den Mann und in das bildliche Antwort, aus Liebe für den Herrn, sieht und unterordnet sich ihren Mann und folgt ihm aus Liebe. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Wo das funktioniert, da entsteht auch Harmonie. Und das ist schön. Das ist aber auch wieder vom Heiligen Geist, vom Herrn, dass das bewirkt wird. Zu Pfingsten ist was Neues entstanden. Du hast hier eine Gemeinde, wo der Geist nicht außerhalb des einzelnen Person wirkt, sondern innerhalb. Und überlegt euch, damals als Gott Israel aus der Wüste herausgeführt hat und die Nation Israel eingeführt hat, gab es auch eine Feuerzeichen, oder? Es war die Feuersäule am Abend und untertags war es Wolkensäule. Und diese Feuersäule ruhte dann über diese Zelt der Begegnung und Stiftshütte. Und du hast dann hier ein Bild, dass Gott ist mit seinem Volk. Und dann diese Wolkensäule hat sich erhoben und ist dann weitergegangen, als das Volk weitergehen musste. Aber das war dann eigentlich immer vor dem Volk. Das war immer etwas, das sie angeschaut haben. Und als Nation folgten sie diese Leitung und Führung des Herrn nach. Aber zu Pfingsten war es keine einzige Wolkensäule oder Feuersäule, die einfach da erschien über Jerusalem, wo alle Gläubigen jetzt dieser Feuersäule folgen. Was ist zu Pfingsten passiert? Zungen von Feuer über jeden einzelnen Gläubigen. Was soll das behaupten? Jetzt wird der Herr jeder Einzelne inwohnend leiten und führen. und natürlich gemeinsam als Leib. Er ist in jeden Einzelnen. Das ist neu. Und das ist, wo wir uns befinden. Das ist, was wir erleben dürfen in unserem Zeitalter. Das ist nichts im Vergleich zu so viele irdische Dinge, irgendwelche andere Ziele verfolgen. Du hast das Vorrecht, Teil einer Gemeinde zu sein, die vom Herrn verwendet werden soll, um seine Ziele zu erreichen. Und wir brauchen einander, um das zu tun. Wenn wir alle zu Hause sitzen, unser eigenes Ding tun, was nicht der Fall ist, preis dem Herrn, wir sitzen hier. Aber stellt euch vor, wenn das so wäre, was könnten wir für den Herrn machen? Wie könnten wir einander lieben? Wäre nicht möglich. Aber mit dieser Zusammenschluss, wo wir gemeinsam Jesus dienen, wo wir gemeinsam an der Heiligung selbst arbeiten, jeder von uns hat seine Kämpfe und wir gehen vorwärts mit dem Herrn. Was für eine Kraft ist da vorhanden im Herrn? Das ist, wo der Herr wirkt, wo Menschen gemeinsam in seinem Namen vorangehen. Da wir durch Glauben und nicht durch Werke errettet sind, neigen wir dazu, die Gemeinde zu unterschätzen. Aber, liebe Geschwister, die Gemeinde Jesu ist die wichtigste Gemeinschaft der Welt. Punkt. Es ist das Einzige, was dieses Leben überleben wird, als Organisation. Das Einzige, als Organismus. Das Leib Jesu, seine Gemeinde, sein Braut. Es ist wunderschön. Ich habe mit diesem Thema gekämpft, weil es so viel gibt, das man dazu bringen kann. Aber mein Ziel heute war, euch irgendwie zu ermutigen, was für eine gewaltige Realität die Gemeinde ist. Was Gott neu erfunden hat, der Geist Gottes in seinen Kindern, zusammenkommen als Leib, gemeinsam den Herrn dienen, gemeinsam ein Zeugnis für ihn, gemeinsam vorwärts gehen. Aber genau da, nächste Woche, ich glaube, das könnt ihr euch gut vorstellen, genau in dieser Zusammenhalt, dieser Einheit, dieser Kraft, genau da ist, wo auch der Feind die Gemeinde angreift, das Leib Jesu angreift. Und nächste Woche, so der Herr uns Kraft gibt, wollen wir die Herausforderungen sogar der Urgemeinde miteinander betrachten und auch den Segen, die Aufgabe. Was dieser neu entstandene Organismus dann zu tun hat für den Herrn. So, heute, erstens freust du dich über die Gemeinde, nicht nur diese Ortsgemeinde, sondern allgemein, dass Gott in dieser Welt wirkt. Ich hoffe auch über diese Ortsgemeinde. Bist du ein Teil des Leibes Jesu? Hast du auf diese Frage, die damals gestellt wurde, was sollen wir tun? Hast du selbst diese Frage gestellt vor Gott? Wie stehe ich vor Gott? Bin ich ein Kind Gottes? Habe ich Vergebung meiner Sünden? Kannst du sagen, ja? Dann wie bringst du auch deine Kraft und deine Gaben in der Gemeinde Jesu ein? Lass dich nie einfach damit zufriedenstellen, ich gehöre dazu, passt schon. So wie wenn du jetzt bei irgendeinem Fußballverein dabei bist. Ja, ich wurde angenommen, super, aber ich mache jetzt gar nichts. Das funktioniert nicht. Das ist auch nicht, was der Herr will. Es wird dich nicht retten. Jesus rettet dich. Aber du hast eine der besten, tollsten Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, dein Leben für etwas einzusetzen, das tatsächlich zählt. Dass diese Welt überleben wird, in der Gemeinde Jesu aktiv zu sein. Das ist das Schönste, was es gibt. Und es dreht sich nicht nur um Menschen, die lehren oder predigen oder irgendwas leiten. Es dreht sich um, wie du dich im Herrn verändern lässt und Christus ähnlich bist als Kind Gottes. Wirkung für den Herrn in deinem Herzen. So, liebe Geschwister, lass uns diese wunderbare Wahrheit aufsaugen und genießen und im Herrn wachsen. Und übrigens, lassen wir auch aufpassen, weil ich habe das schon einmal erlebt. Und damit schließe ich ab. Wenn eine Gemeinde beginnt, wirklich zunehmend mehr und mehr in Einheit und in der Kraft des Herrn zu arbeiten und zu wirken, dann kommen auch die Angriffe. Dann kommt auch Widerstand. Dann kommen auch Dinge, die uns auf der Probe stellen. Und es ist durch Glauben, dass wir das überwinden. Durch Liebe füreinander, dass wir das überwinden. Und durch Selbstverleugnung, dass wir das überwinden. Oder dass wir gemeinsam vorangehen. Aber denk nicht, so wie so viele glauben. Gemeinde ist, ich gehe dorthin, setz mich hin und gehe weg, hab meine Pflicht erfüllt. Das ist überhaupt nicht Gemeinde. Das ist eigentlich so wie ein Vereinsmeier sein. Also einfach irgendwas machen, aber nichts im Herzen. Was der Herr will, ist unsere Veränderung. Dass wir in seinem Leib verändert werden. Dass der Geist Gottes uns von innen nach außen